Seine Aussage offenbarte, dass er mein Buch nie aufgeschlagen hatte. Gefühle, auch das ist ein politisches Gesetz, können eben umso reiner lodern, je weniger ihnen Fakten und Argumente in die Quere kommen. Gefühle sind in der Politik unentbehrlich, aber sie können in die Irre leiten und sogar gefährlich sein, wenn sie nicht immer wieder von den eigenen Verstandeskräften mit kritischer Vernunft hinterfragt, relativiert, geordnet und gerichtet werden. Das unterscheidet den Schreihals vom mündigen Bürger, den Mob vom verständigen Wähler und den unkritischen Opportunisten, der mit den Wölfen heult, vom denkenden Individuum mit Zivilcourage. Gefühle sagen uns, wen wir mögen und wen nicht, sie leiten unser Vertrauen und unser Misstrauen. Sie sagen uns, was wir wollen und was wir fürchten. Sie informieren uns über unsere eigenen Interessen und formen unser Bild von der Gesellschaft, in der wir leben wollen, und von den Zuständen, die wir zu vermeiden suchen, weil wir sie verabscheuen. Gefühle haben etwas Machtvolles und sie können Angst einjagen, wenn sie sich ins Negative wenden und von vielen Menschen geteilt werden. Darum gibt es in Diktaturen keine Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit und darum wurden in Deutschland die Politik und viele Medien von einem moralischen Unwohlsein befallen, als sich um die Jahreswende 2014/15 mit Pegida eine gefühlsgesteuerte Macht erstmals auf den Straßen zeigte. So wollte man sich in den Büros der Politiker und den Redaktionen der Journalisten Politik lieber nicht vorstellen. Dieses Unwohlsein hat auch einen rationalen Kern. Die Grundsätze rationaler Herrschaft und die Organisationsprinzipien einer modernen Gesellschaft sowie die aus ihnen erwachsenden Handlungskonsequenzen verstoßen nämlich häufig auch dort, wo sie berechtigt oder geboten sind, gegen die menschliche Intuition. So zeigt sich in Umfragen mit großer Konstanz, dass die Menschen die Früchte eines freiheitlichen Wirtschaftssystems zwar gerne genießen, seine Funktionsweise aber mehrheitlich nicht verstanden haben. Es käme eine ziemliche Planwirtschaft heraus, wenn man Märkte nach den Gefühlen einer Mehrheit der Bürger regulieren würde. Auf ganz vielen Gebieten gibt es eine objektive Gefühlslücke zwischen den authentisch empfundenen Wünschen der Bürger und dem nach rationaler Abwägung gebotenen staatlichen Handeln. Der Sinn der repräsentativen Demokratie soll es sein, dass der Bürger seine Repräsentanten nach Gefühl auswählt, diese aber dann die Möglichkeit haben, in ihre Entscheidungen rationale Erwägungen einfließen zu lassen. Diese Freiheit umschließt denknotwendig auch die Möglichkeit, dass die Repräsentanten nicht nur die Gefühle, sondern auch die Interessen der Wähler vernachlässigen und stattdessen unter dem Vorwand des Gemeinwohls eigene Interessen verfolgen. Um dieses Risiko einzudämmen, muss es systematisch immer möglich sein, die Herrschenden durch einen Gefühlsausbruch ihrer Bürger, der sich bevorzugt an der Wahlurne äußern sollte, von der Macht zu entfernen. Diese Möglichkeit ist der Hauptvorzug demokratischer Regierungsformen. Politik und Philosophie. Jeder Mensch, der sich nicht weitgehend verstandesfrei nur von seinen persönlichen Wünschen und spontanen Trieben steuern lässt, hat irgendeine Art von Philosophie, nämlich ein Konzept von der Welt und eine Auffassung über seine Rolle und seine Aufgaben darin. Auch Religion gehört in diesem Sinne zur Philosophie. Diese Alltagsphilosophie des Menschen spiegelt die Summe seiner angeborenen Natur, seiner schon wieder halb vergessenen Bildung und aller Einflüsse, die auf ihn sonst eingewirkt haben.